Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Wir sind mal wieder in Frankfurt unterwegs. Nicht wunder, warum ich so unhöflich bin mit dem kurzen T-Shirt, aber es ist saumäßig heiß hier in Frankfurt, Mitte der 30er Grade. Und ich bin die ganze Zeit draußen unterwegs und leider hatte nicht so viel im klimatisierten Raum. Deswegen bin ich heute mal ein bisschen lockerer. Nicht so locker ist unser Thema. Wir wollen uns heute mal einem etwas ernsteren Thema widmen. Haben wieder hier einen sehr spannenden Interviewgast. Wir haben zum Jahreswechsel gesprungen. Ne? Kurz vor Weihnachten haben wir uns hier getroffen. Er ist eigentlich Volkswirt, offiziell Leiter der noch Global Capital Markets und Thematik Research hier bei Allianz Global und ist ein nüchterner Themendurchdenker. Hat sich vor allem natürlich dem Thema Altersvorsorge verschrieben. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen, das mal so richtig sachlich aufzuarbeiten. Das ist ihm ein sehr großes Anliegen. Und heute haben wir eben ein anderes spannendes Anliegen, dass wir auch mal so ein bisschen ganz sachlich und ohne große politischen Zynismus durchsprechen wollen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Hans-Jörg Namer.
Ja, freue mich auf das Gespräch, Herr Blöd.
Freue mich auch. Und das Thema ist heute, Sie haben ein sehr spannendes, kleines Büchlein geschrieben für ein paar Gedankengänge, die man sich mal ranziehen sollte. Kapitalismus, Populismus und Demokratie. Die Unterzeile ist das, worüber wir heute reden wollen, warum Populismus den Wohlstand gefährdet und natürlich, wie wir aus der ganzen Nummer auch irgendwann wieder rauskommen. Wir merken alle, es sind irgendwie irre Zeiten geworden, rechts wie links. Wir müssen da quasi nicht nur ein Lager anbeziehen. Populismus ist quasi überall aller Couleur zu finden. Wollen wir mal so ganz locker mit der ganz einfachen und gar nicht so einfachen Frage anfangen, was ist eigentlich Populismus?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Und wenn man da drauf stößt, hat man so eine zentrale Definition, glaube ich, mittlerweile rausgearbeitet. Die kommt von einem Politikwissenschaftler. Und ich finde die ökonomisch hochspannend, weil sie den Nagel sehr gut auf dem Topkopf, wirklich auf den Kopf trifft. Und die Definition von Case Mother heißt Populismus. Das ist, ich bring's mal ganz kurz, dass wir gegen die.
Ja.
Also er sagt, wir, die das wahre Volk, die das Wissen haben, die alle vertreten, da ist so ein enormer, weitfassender Allgemeinheitsanspruch mit drin gegen die Eliten. Was immer dann mit den Eliten aufgeladen wird, ist ja mal was ganz anderes. Und da bin ich mitten im Thema, denn wenn man sich Populismus anschaut, bin ich der Meinung und da muss man immer wieder auf den Punkt, es ist und bleibt ein Verteilungskonflikt. Also es ist ein Phänomen, das wir vor allem auch ökonomisch beschreiben müssen. Ja. Und deswegen hat es mir so großen Spaß gemacht, mich da mal reinzuwerfen, mit meinem Co-Autor zusammen da dran zu gehen, mal reinzugucken, zu sagen, wie können wir das verstehen, wie können wir auch zur Lösung beitragen.
Mhm. Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ich habe schon gesagt, man hat immer das Gefühl, Zeiten sind irgendwie, alle sind bekloppt geworden. Das hat natürlich auch ein bisschen natürlich mit dem Phänomen Social Media und der weiten Verbreitung zu tun und dass man viel andere Debatten führen kann oder viel mehr Menschen an diesen Debatten teilnehmen können und es jeder mitbekommt. Wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber wie viel, wenn man jetzt die Wissenschaft bemüht, wie viel Populismus haben wir denn jetzt in so auf der Welt im Vergleich jetzt zu früheren Zeiten?
Ja, also wenn man das mal zurückverfolgt, ich beziehe mich da vor allem auf eine Studie, die ich nur empfehlen kann, einzulesen oder auch wirklich zu durchdringen, weil sie gut ist, von Funke, Schularek und Rebesch. Das sind drei Wirtschaftswissenschaftler, die da reingegangen sind. Und die haben das mal so über die Jahre aufaddiert quasi. Und wir können sagen, wir sind im Prinzip mittlerweile am Top angekommen, hatten so einen ganz leichten Rückgang, wenn wir uns mal die populistischen Regierungen, das war ihr Blickwinkel, anschauen, die wir weltweit haben. Aber sie kamen auch zu dem Ergebnis, und das finde ich nochmal interessanter, wir haben tatsächlich gerade wirklich eine Welle, in der wir drin stecken. Aber wenn wir dann weiter zurückgehen und die drei haben das bis Anfang 1900 gemacht, können wir sagen, hatten wir eigentlich über die ganzen, ja, von 1900 bis heute immer wieder populistische Regierung, und es ist ein weltweites Phänomen, auch heute ein weltweites Phänomen. Das heißt, wir haben es in Lateinamerika, wir haben es in Europa ganz genauso, wir können es in Asien nachweisen. Also es ist nicht neu, bin fast versucht zu sagen, es ist immer wieder so eine Art Bewegung, die kommt, die sich an Umbrüchen nach meiner Beobachtung sehr häufig festmacht. Also wenn wir nochmal weiter zurück in die Geschichte gehen und uns fragen, wie ist denn damals Marx eigentlich hochgekommen? Das war auch eine Zeitphase großer, massiver wirtschaftlicher und technologischer Umbrüche. Und heute sind wir genau wieder da. Wir reden über demografische Zerwürfnisse. Wir reden über Digitalisierung, die die Arbeitswelt komplett umkrempelt. Das alles kommt an, und mittendrin sind wir, wie ich finde, Gott sei Dank in einer globalisierten Welt. Aber da gibt's natürlich genau dann auch die Rückentwicklung. Wer gehört denn da zu den Gewinnern? Wer gehört zu den Verlierern?
Was sind denn so die Treiber für Populismus?
Es gibt sehr unterschiedliche Treiber, interessanterweise. Ich habe da auch wieder viel Literaturrecherche gemacht, Natur gegeben. Man kann sagen, Treiber ist das Thema Globalisierung. Es gibt Gewinner, Verlierer. Gewinnen tun wir alle, aber es kommt eben auch nicht bei jedem so an, dass er der Gewinner ist. Im Schnitt würden wir sagen, sind wir alle Gewinner. Wer wollte die Uhr eigentlich nicht zurückdrehen, ist eine Wohlstandsmaschine. Aber es gibt eben enorm viel Veränderungen, gibt Veränderungen. Eng damit zusammenhängt das Thema Migration, was ja sehr häufig auch ein Thema Arbeitsmigration ist. Das heißt also, entweder ich habe mehr Wettbewerb im Heimatmarkt um Arbeitskräfte, oder ich habe mehr Wettbewerb mit dem Arbeitsmarkt woanders. Das sind die zwei großen Treiber. Wir können aber auch feststellen, dass das Thema globale Finanzkrise 2008 offensichtlich auch noch eine Wellenentwicklung oder, soll man sagen, starker Treiber für Globalisierung war. Das kommt mit rein. Was mich sehr stark beschäftigt auch, ist das Thema interessant, Klimawandel, also der Kampf dagegen, ist etwas, was die Menschen offensichtlich auch in populistische Strömungen mit reintreibt. Warum? Naja, Klimawandel, ob der jetzt stattfindet, ob das nicht auch wieder nur Eliten sind, die davon profitieren wollen. Ja, also da kommt man sehr schnell in verschwörungstheoretische Kreise mit rein. Interessanterweise ist das Thema Ungleichheit, da hätte ich zuallererst einen Verdacht gehabt, dass das ein Treiber ist. Gar nicht so eindeutig, also eher nicht ein Treiber für Populismus. Da sagt die Wissenschaft eher, ja, Ungleichheit kann es sein, aber nur wenn man sagt, das Ergebnis ist unfair zustande gekommen. Das ist für mich nochmal ein ganz wichtiger Disclaimer, auf den wir drauf schauen müssen, wie ich finde. Und ich habe es schon ein Stück weit anklingen lassen, das Thema Technologisierung, große Veränderungen in der Arbeitswelt fördert Populismus.
Mhm. Also klar, Ungerechtigkeit und nicht quasi Ungleichheit ist das Stichwort. Ist es auch heutzutage manchmal vielleicht auch so ein Überforderungsangst-Ding? Da gibt es ja aus der Psychologie und viele in der Philosophie natürlich auch besprochen, dass natürlich daraus auch sehr viel dieser Rückschritt kommt und auch dieses Blockieren von allem und natürlich auch von mal drüber nachdenken, ob das alles so stimmt.
Also das kann man sicher so sagen. Also es gehören so Entwicklungen mit dazu, die heißen, ich fühle mich eigentlich abgehängt. Ich komme da nicht mehr mit. Das ist eine Entwicklung, die ich nicht fassen kann, die mich hinten liegen lässt. Das ist ein ganz, ganz, ganz starker Motivator. Was auch ein Punkt ist, ist das Thema, es hängt damit zusammen sicher, ist das Thema Autonomieverlust. Also man hat so ein Gefühl, es gibt Strömungen, Entwicklungen, da habe ich hinterher gar nichts mehr zu sagen, da werde ich nicht mehr gebraucht, da werde ich an die Seite gedrängt. Das sind alles Strömungen, die da mit rein zählen, das finde ich klar.
Mhm. Jetzt haben wir ja in der jungen Vergangenheit erleben wir ja eher viel Populismus, sagen wir mal, aus dem mindestens mal liberalen bis fast libertären Rand. Das haben wir jetzt sehr viel, wenn wir mal aufs Ökonomische kommen. Natürlich haben wir jetzt viel auch linksaußen populistische Bewegungen und über die Zeit sowieso, wissen wir auch, natürlich vor allem natürlich in Südamerika, sehr viele linke Regierungen und so weiter, oder Sozialismus, Allmachtsfantasien und so. Und dennoch aber im Moment haben wir auch sehr viele eben von der anderen Seite, die natürlich die totale Freiheit propagieren und die im Moment auch viele folgen. Das kommt natürlich im Moment sehr groß aus der größten Volkswirtschaft der Welt, ist klar. Aber am Ende des Tages ist ja, führt ja das, was da passiert oder zumindest angedacht ist als Idee und Vision, eigentlich, wenn man mal jetzt die breite Masse der Bevölkerung anschaut, wahrscheinlich eher nicht in eine freiere Welt.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wirtschaftlich spannendere Welt.
Nee, das kann man, dann, da ist der Welt, okay. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das Interessante ist ja, dass wir schon so eine Links-Rechts, ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil es oft verschwimmt miteinander, aber so eine Art Links-Rechts-Verteilung haben. Also Lateinamerika klassischerweise eher links. Ich sag mal, die Industriestaaten, wo es Populismus gibt, eher rechts. Und dann wird es schon wieder schwierig. Sie haben zu Recht gesagt, es gibt die libertären Strömungen, die sagen, also alles bloß kein Staat. Ich bring's mal auf den Punkt, ne? Ampel ist ein Staatseingriff, die brauche ich nicht, ganz glatt mal veranschaulicht. Aber dann schaut man genau hin und sagt, hoppla, aber das ist sehr uneindeutig, weil ja dann oft Themen damit einhergehen, dass es heißt, ja, aber in der politischen Strömung, wir wollen die Migration komplett zurückabwickeln, wir wollen Zollschranken errichten, also das Thema Deglobalisierung. Und dann merkt man plötzlich, das verschwimmt so miteinander. Das ist sehr, sehr uneindeutig, was bei beiden populistischen, und sag es mal, wenn man im Links-Rechts-Schema bleibt, ja, bei beiden populistischen Strömungen sicher drin ist, ist diese tief sitzende Ablehnung gegenüber Eliten. Also Eliten, das können dann Politiker sein, das können auch Wissenschaftler zum Teil sicher sein.
Turbokapitalisten
meinetwegen, ja klar. Also die ganz, ganz Bösen, in Anführungszeichen.
Ja, Reiches.
Und dann fragen wir uns, was reich ist und warum wir nicht darauf achten, dass wir mehr Leute reich machen, als immer nur drüber zu diskutieren, dass es die bösen Reichen gibt. Das heißt mal ein bisschen ironisch. Nein, aber wir schauen, wenn man sich das mal anschaut, man merkt, es ist sehr unklar, es ist sehr amorph und sind oft, habe ich auch den Eindruck, Strömungen, die vermischen einfach miteinander. Ja, da gibt's keine wirklich reine Lehren.
Aber ist es am Ende des Tages, also der Nährboden immer so Abstiegsangst und Fatalisten, wir haben ja schon vorhin angesprochen. Das ist so der Nährboden, egal aus welcher Richtung es dann am Ende kommt.
Also wenn man es auf den Punkt bringen will, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ich mache es am liebsten an dem Thema Verteilungskonflikte tatsächlich auch fest. Da gehört Abstiegskampf oder wahrgenommener Abstieg oder gefühlter Abstieg natürlicherweise mit rein. Und dann wird's super schwierig. Warum? Weil da würde ich mir überlegen und sagen, Moment mal, da möchte ich aber eine Politik haben, die gut für mich ist. Ja, verständlicherweise. Also jeder sollte natürlich für eine Politik eintreten, damit er bessere Lebensverhältnisse hat. Das wäre nur zu erwarten. Und dann bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ja, liefert der Populismus das eigentlich? Und da bin ich nochmal bei dieser Studie, die ich gerade eben auch zitiert habe, die in meinen Augen wirklich eine ganz kardinal wichtige Studie ist. Und die sagt im Prinzip, ja, der Populismus liefert nicht. Ja, also da, wo wir populistische Regierungen dran haben, ist das Wachstum zurückgegangen, also fällt, weil das haben wir versucht zu messen, wie sich die einzelnen Länder entwickelt hätten ohne die populistischen Strömungen und dann diese sich tatsächlich entwickelt haben und hat es auch mit der weltweiten Entwicklung wachstumsseitig verglichen. Und die kommen zu dem Ergebnis, naja, also zwischen, sag mal, 10 und 15 Jahren, wenn man das verfolgt, staut sich da ein Wachstumsrückstand zwischen 9% und 18%, also fast ein Fünftel gegenüber dem auf, je nachdem, ob man es auf die Welt bezieht oder auf das Land selbst bezieht, staut sich da auf. Und das heißt am Ende, ja, die Leute wollen sicher mehr Wohlstand, zu gutem Recht, kriegen aber weniger. Und die Verteilungskonflikte werden nicht gelöst, der Verteilungskonflikt wird verschärft.
Aber es fühlt sich in dem Moment besser an, weil es tut ja jemand was gegen meine persönliche Ungerechtigkeit, die ich da sehr empfinde.
Exakt. Und man hat dann oft auch nochmal so das Erlebnis, da kommt jetzt mal, ich sag mal, so eine Scheinblüte auch. Erstmal der Macher, der krempelt die Ärmel hoch und so weiter. Und dann kommt aber auch so eine Scheinblüte. Warum? Es kommt oft einher, dass man dann nochmal mehr Geld ausgibt, Schulden macht möglicherweise. Da kommt dann mehr, sag mal, so die kapitalistisch oder wie, was kann man das richtig ausdrücken soll, also mehr die rechte Strömung mit rein, sehr vorsichtig, wie gesagt. mit rein, also weniger Staat, den heißt auch weniger Steuern dann in aller Regel. Und dann tut es der Wirtschaft im Anfangsmoment möglicherweise durchaus mal gut und dann kommen also die Langzeitfolgen. Und dann ist die Schallenblüte sehr, sehr schnell weg.
Warum? Also ich nehme das wahr, wir, dass viele auf die USA schauen und das, ich sage nur mal, blind feiern, auch von hier aus, obwohl es sich nur marginal betrifft. Warum tun sich so viele Menschen schwer damit, das wahrzunehmen, dass das quasi eben nur so Spruchfeuer ist, die Folgen dieser Art von Politik?
Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Also ich meine, das mal so im gesellschaftlich-historischen Kontext zu sehen, ist ja schon schwierig. Und die Forschung dazu ist auch jetzt vergleichsweise jung, sage ich mal. Die ist ja wirklich dicht zumindest auf den Punkt bringt. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, man hat zuerst mal Forderungen, die vorne liegen. Und da kann jeder, und nicht jeder ist falsch, aber da können viele unterschreiben und sagen, da fühle ich mich wohl. Da ist endlich mal jemand, der meine Meinung vertritt, der für den kleinen Mann auf der Straße eintritt, der es den Eliten einschenkt und so weiter. Also es wird sehr, sehr stark zugespitzt. Wir haben da so eine Art, ja, wie soll man sagen, das sind Narrative, die sich sehr schnell transportieren. Und dann mal dran zu gehen und mit Abstand drüber nachzudenken, ja, was hat's denn eigentlich gebracht? Was hat's in anderen Ländern bei anderen, mit anderen Beispielen gebracht? Das ist dann wirklich ein sehr, sehr schwieriger zweiter Schritt. Und was für mich auch nochmal ein faszinierendes Phänomen ist, das hat der Peter Turchin beschrieben. Das ist ein sehr interessanter Wissenschaftler. Der hat von der Überproduktion von Eliten gesprochen. Das fand ich top spannend. Warum? Weil er sagt, wir haben ja eine gesellschaftliche Situation, dass sehr viele, ich sag mal, gute, interessante Arbeitsplätze in der Politik, in der Wissenschaft besetzt sind von Altvorderen, die halt jetzt mal noch eine ganze Weile ihre Arbeit machen werden. Das heißt, die Platzhirsches bleiben auf den Plätzen sitzen und dann kommt halt eine gut ausgebildete neue Elite hinterher und ärgert sich gewaltig, dass er erstmal die guten Jobs nicht findet, auch in der Wirtschaft möglicherweise. Und dann fängt man eben an zu sagen, okay, jetzt aber opponieren, jetzt mal laut werden, jetzt auf die Straße gehen, die gegen die Eliten treten, um selbst eine neue Elite zu werden. Das ist so im Kurzen seine Idee, treibt Populismus. Und das finde ich ist sehr nachdenklich stimmend, weil es das auch nochmal die Frage aufwirft, wie gehen wir mit den nachfolgenden Eliten um? Ja, ja, wir versprechen denen über Ausbildung, Studium tolle Arbeitsplätze und da stehen sie möglicherweise da und sagen, ja gut, aber in der Forschung, in der Politik ist schon so viel besetzt. Wie ist da jetzt, wo sind meine Möglichkeiten, ja? Also ein ganzes Bündel, was Populismus treibt und was es wirklich schwierig macht, dann auch zu durchschauen und zu sagen, eigentlich bin ich da auf dem falschen Pferd unterwegs.
Aber eigentlich ist es ja quasi von der Logik des eigenen Menschen unlogisch, natürlich, wie so oft, wir sind Menschen, weil man ja eben nicht die zweite Frage stellt, was heißt das eigentlich und was bringt mir das eigentlich? Das ist nur dieses erste Gefühl, ja, der kümmert sich jetzt um mich. Und dann kommt da so ein Paket oder sie oder es und dann kommt nicht die zweite Frage, ja, was bringt mir das, wo hilft euch das weiter?
Und es ist ja oft auch so, dass es so, ich sag mal so, plausibel daherkommt. Ja, das ist ja noch das Gefährliche. Wir haben ja, wenn wir dahinter schauen, Wirtschaftspolitiken, die damit verbunden sind, die wir auch in ähnlicher, dann aber eher in abgeschwächter Form oder zum Teil zumindest auch in anderen Politiken finden. Da ist man schon an die Argumentationsketten zum Teil gewöhnt. Wie das dann ausgeführt wird, ist nochmal was ganz anderes. Und natürlich, klar, wenn ich sage, ich will die Globalisierung zurückdrehen, ja, ich will gute Arbeitsplätze im Land behalten, das ist eine Geschichte, oder im Land überhaupt erst wieder aufbauen. Das ist eine Geschichte, die ist unglaublich schnell erzählt. Dann aber mal zu fragen und zu sagen, ja, wo kommen denn eigentlich die Arbeitsplätze dann her? Wir sind in Deutschland an dem Punkt, dass wir eine unglaubliche, jetzt schon einen unglaublich starken Fachkräftemangel haben. Die Babyboomer gehen in Rente, sind schon mittendrin in dieser Entwicklung. Und dann mal zu fragen, wo kommen die jetzt her, die Arbeitskräfte? Wer macht das denn eigentlich? Ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Das heißt, man klaut sehr schnell diesen Geschichten. Man kennt die zum Teil auch natürlich Staatsverschuldung, ob man das explizit oder implizit dann im Programm hat. Aber die Politik dahinter, der Staat macht, kommt uns ja gut bekannt vor aus der politischen Debatte. Ich sage, es bestimmt nicht, dass jeder, der für mehr Staatsausgaben ist, eine politische, populistische Partei oder Gedankengut vertritt. Das wäre bestimmt falsch verstanden. Aber die Grundidee kennen wir ja schon zum Wechsel. Und dann kommt es natürlich auf das Gesamtsetting an. Und dann kann ich schon verstehen, dass die Leute sagen, naja, also klingt irgendwie gut und
das Ende davon kann man noch nicht absehen.
Aber ich meine, man sieht das ja, also in den USA beispielsweise, da ist es noch eine für die fast noch einfachere ökonomische Ableitung. Wenn man sagt, okay, die haben Vollbeschäftigung und jetzt mache ich quasi Make America Great Again, dreh das Rad der Globalisierung ein bisschen zurück zu meinen Gunsten und alle sollen wieder hier produzieren und will aber gleichzeitig 20 Millionen Menschen abschieben, die alle Jobs machen, die kein Amerikaner macht.
Und die
und das wären bei von der Vollbeschäftigung ist.
Und die ganz enorm zum Wohlstand beigetragen haben, die nicht...
Genau, die das Land hat, am Laufen hat.
Nicht nur, ihr bearbeitet.
Jetzt, das ist nochmal anders. Bei uns haben wir ja doch immer die Argumentationskette mit den, die gehen alle in die Sozialsysteme rein. Das gibt's in den USA nie, weil es diese Mechanismen nicht gibt.
In Amerika haben sie Zuwanderung, Arbeitsmarkt 1:1. Und das ist genau der Punkt. Da kommt natürlich dann unten an, das ist ein Lohndruck, der da stattfiltert. Das heißt, das spült natürlich populistisches Gedankengut nach oben, stärkt populistische Strömung, ist überhaupt keine Frage, das ist der unmittelbare Verteilungskampf. Aber man merkt natürlich auch, wie wichtig die für die Arbeitsplätze sind, für den Arbeitsmarkt, für die Preisstabilität sind, ganz großes Thema. Uns geht ja noch weiter. Wenn wir über Zölle nachdenken, ist ein ganz großes Thema unserer Zeit. Und dann denkt man immer so, die Zölle, das ist ja prima, das zahlen die chinesischen Firmen oder das zahlen die Chinesen, da immer das dann sein soll. Und ich kann nur sagen, Leute, macht's euch klar. Also Zölle sind eine Mehrwertsteuer, die an der Grenze erhoben werden. Und eine Mehrwertsteuer kommt am Ende des Tages an der Ladentheke an. Das ist völlig, völlig egal, kannst du drehen, wie du willst. Die Firmen werden vielleicht ein bisschen versuchen, das über ihre Gewinnmarge abzufedern, wenn vielleicht versuchen, über noch mehr Kosteneffizienz ein Stück weit was aufzufangen. Am Ende wird es übertragen. Das heißt, ich habe da einen Mechanismus, der das fördert, was nach meiner Beobachtung durchaus auch Populismus fördert, nämlich das Thema Inflation.
Jetzt spricht man ja auch gemeinhin so von dem Teufelskreislauf, quasi Populismus. Aber wollen Sie das uns mal erklären? Was ist das überhaupt? Also wie entsteht dieser Teufelskreislauf und wie feuert er sich?
Also ist für mich fast so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy in vielem. Warum? Weil er fängt ja damit an, dass er sagt, ich beschreibe, wir haben ja das Wissen, das ist die Grundvoraussetzung, wir beschreiben dir jetzt mal die ganzen Probleme dieser Welt und dann sagen wir dir die Lösung dieser Welt. Und mit diesem, ich sag mal, Allheilsanspruch, das richtig hinzukriegen, tritt man an, macht dann die Fehler, begeht nachweislich Wirtschaftspolitiken, die das Wachstum schädigen, verstärkt den Verteilungskonflikt und dann geht das Ganze wieder von vorne los, weil man ist ja mit selbst schuld, dann hat man wieder andere Schuldige, die in Frage kommen. Und klar, natürlich, jede Regierung versucht auch, ständlicherweise an der Macht zu bleiben, wenn die Mechanismen demokratisch gestärkt sind, dann ist das kein Problem, die rauszuwerfen. Aber oft haben wir ja auch in der Geschichte schon gemerkt, dass populistische Regierungen nochmal einen Schritt weitergehen Richtung Autokratie. Da wird es natürlich sehr gefährlich, denn diesen Kreislauf abzuschalten, dann hat man nicht mehr die Machtkontrolle, die man sie gemeinhin hat. Also dieser Teufelskreis ist in meinen Augen schon sehr bedenklich stimmend. Und die Forschung zeigt ja auch, dass populistische Regierungen interessanterweise länger im Amt bleiben als andere. Und da kann man sich schon mal fragen, warum eigentlich? Denn wird ja schon erwarten, wenn das Wachstum schlechter wird, dass dann die Leute eher sagen, it's the economy stupid, ja, der berühmte Satz. Leute, jetzt geht mal lieber heim, wir wählen wieder eine andere Regierung, weil das, wie gesagt, populistische Regierungen sind länger im Amt im Regelfall als andere.
Gibt es da in der Forschung brauchbare Erklärungsansätze? Vermutlich nicht, warum das so ist.
Ja, also ich würde schon vermuten, dass es ein Stück weit, es kommt nicht ganz raus, zumindest wäre es mir halt bekannt, aber ich würde vermuten, dass es ein Stück weit damit zusammenhängt, dass man auch in das Thema Institutionen reingeht. Ja, also wie versuche ich Medien, Meinungsmache, Narrative, Social Media ist dabei, gerade bei Narrativen, ganz, ganz großes Thema, so zu nutzen, dass ich meinen Machterhalt im Prinzip manifestieren kann. Und es gibt ja Beispiele, denk mal, Venezuela ist für mich so der eigentlich aktuellste Fall, der schon lange währt, aber immer noch auf der Agenda ganz oben ist, naturgegeben, wo es da wirklich eine Diktatur umkippt und dann versucht man natürlich mit diktatorischen Mitteln an der Macht zu bleiben und den gleichen Anspruch zu haben, wir sind das wahre von.
Und das haben wir tatsächlich ja in allen quasi politischen Strömungen, nicht so rechts, diese Allmachtsidee, ne?
Also der Allmachtsanspruch ist bestimmt da, dieses Wissen, ja. Und ich glaube, da müssen wir auch dran gehen und sagen, es gibt bessere Argumente und lass uns wirklich in den Nahkampf, in den politischen Nahkampf gehen.
Gab es populistische Tendenzen, wo die Welt gerechter wurde? Oder das Land in Nepal?
Also mir wäre da keins bekannt. Ich bin ein bisschen vorsichtig, wenn ich nochmal auf das Thema Libertäre zurückkomme. Also wir haben ja den schönen Fall Argentinien. Das ist eine sehr, sehr neue Entwicklung, wobei ich da sagen würde, das ist ganz klar Libertärer Präsident Milei. So ist er auch angetreten. Der wird sich da super wohlfühlen mit dem Begriff, ist gar keine Frage. Aber dann frage ich mich im nächsten Schritt, ist das jetzt wirklich eine populistische Regierung oder hat er nur populistische Argumentationsketten an der Wand? Da ist er mit der Kettensäge ja rum und hat gesagt, hier, wir sägen alles kurz und klein und die alten Eliten, die Institutionen geschaffen haben, wir, das machen wir damit mit der Kettensäge alles weg. Also diese Bürokratie, die Institutionen, die das Wirtschaftswachstum hemmen und so weiter. Was ich sehe von den Zahlen her, scheint es ein Erfolgsweg zu sein. Aber wie gesagt, ich tue mir schwer zu sagen, es ist eine populistische Regierung. Und wenn man mal hinguckt, der macht eine völlig antipopulistische Politik. Ja, also der sagt den Leuten, ihr werdet erstmal ärmer, ihr werdet erstmal durch ein Tal durch müssen, bevor es wieder aufgeht. Das ist so eine Art Blutschweißen-Tränen-Ede, die er da hält oder ein Programm, das er vorgibt. Darin hat Latheta Churchill, ja, also jetzt durch und es wird schwierig und dann haben wir es hinten gepackt. Also insofern, ich bin da vorsichtig mit dem Begriff populistisch, aber das wäre für mich zumindest mal jetzt aus jüngerer Zeit ein Beispiel, wo es geklappt hat. Oder zu klappen scheint, also es ist ja noch recht jung.
Ja, aber ich finde die Argumentation natürlich schon interessant, was man sagt, dass es wahrscheinlich in dem Sinne gar nicht so populistisch ist, wie das, was jetzt beispielsweise in den USA passiert. Was man nun eindeutig irgendwie.
Ja, das halte ich. Also, und da fehlen auch, sagen wir so, diese negativen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die da oft mit reinspielen. Ja, also Argentinien habe ich noch nie was gelesen, dass sie Leute rausschmeißen wollen, nie was gelesen, dass sie Zölle erheben wollen. Das wäre auch völlig antilibertär. Ja, das ist ja, muss ich eher wieder klar machen, mehr als libertär gibt's ja gar nicht mehr. Also auch freier kann man gar nicht sein. Da kommt im Prinzip dahinter nur noch die Anarchie. Und insofern, da gibt's keine Ansätze. Und er fängt ja auch an, mit Staatsschulden aufzubauen, um erstmal seine Wählerklientel zu bedienen. Das ist ja sehr häufig der Fall. Sondern er sagt, Leute, Schweiß und Tränen, ja, da müssen wir jetzt durch. Und dann wird's besser. Und er hat ja dann auch Erfolg. Also die Inflation, was ja in Argentinien katastrophal war und auch heute noch sehr hoch ist, aber die ist deutlich runtergekommen.
Mhm. Wenn wir es mal auf unsere kleine Welt sozusagen beziehen. Klar, diese grundsätzliche Wohlstandsidee und dass das natürlich alles gefährlich ist, ist einleuchtend. Ist Populismus für den Kapitalmarkt ähnlich gefährlich? Also, oder macht er sich da irgendwie, der Kapitalmarkt ist ja, also insgesamt als globaler Markt ist ja auch sehr flexibel und schnell und kann sich auf viele neue Gegebenheiten einstellen.
Also es hat für mich interessanterweise zwei Ebenen, was Sie ansprechen. Das bringt eine ganze Menge Seiten in hier zum Schwicken und die Frage, weil gut, raus damit. Weißt du, erst mal sagt, Kapitalmarkt ist das eine und dann Kapitalanlage, unmittelbar die Ableitung daraus, ist nochmal etwas, das wir ganz genau auch anschauen müssen. Der Kapitalmarkt hat interessanterweise tatsächlich Mechanismen, um das ein Stück weit einzuhegen. Das ist ganz interessant gewesen, wenn wir über Amerika sprechen. Wir hatten ja da die Entwicklung, wo es dann plötzlich heißt, also muss die Zentralbank unabhängig bleiben, zum Beispiel Zinsen müssen runter in Amerika und so weiter. Und da haben die Kapitalmärkte super, super allergisch drauf reagiert. Die Anleihenrenditen sind hochgegangen, das heißt die Kurse der Staatsanleihen runter. Der Staat hat gemerkt, hoppla, für mich wird's teurer, wenn es auf dem Niveau bleibt, muss ich meine ganzen Programme mit höheren Schulden, also Schuldzinsen dann refinanzieren. Ja, der Kapitalmarkt sofort reagiert. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass es da wirklich einen Mechanismus gibt, der schnell einspringen kann. Das ist für mich so eine Art Kapitalmarktdemokratie, finde ich immer. Das haben wir auch bei Listras gemerkt. Es gibt diesen berühmten Listras-Moment, als sie kurzzeitig Premierministerin war. Und da haben die Märkte auch gesagt, Moment mal, wo rennst du jetzt gerade hin? Ist Großbritannien auf dem Weg weiter finanzierbar? Und es gab ja einen Riesenschlag am Anleihenmarkt. Auch da haben wir es gemerkt. Wenn wir es auf die Kapitalanlage runterbringen, wir haben ja gesagt, also ist schlecht fürs Wachstum, ist ja eigentlich die zwangsläufige Frage, ist es auch schlecht für die Kapitalanlage? Und wir haben in den letzten Monaten, glaube ich, kann man es nachvollziehen, mal wieder auch am Aktienmarkt Ausschläge nach unten gehabt, trotz aller positiver Entwicklung, wo wir genau auch das gemerkt haben, dass zum Beispiel Zölle schlecht ankommen, auch die Geldpolitik und die Versuche, da Einfluss zu nehmen, schlecht ankamen. Und wenn man das mal länger zurückverfolgt, wird es auch nochmal interessant. Warum? Weil man dann schon zeigen kann, wenn man da mal die Systematik von den drei Volkswirten nimmt, Funke, Schularik, Drewig, und es überträgt, hat mein Co-Autor mitgemacht, und da kommen wir zu dem Ergebnis, dass man sagen kann, es war in der Historie auch negativ für die Kapitalanlage. Also in populistisch regierenden Ländern anzulegen oder deren Kapitalmarkt ist schlecht für die Aktien und der gewesen. Also auch da kommt's.
Also am Ende des Tages der einfachen Nervus in Logik folgend, schlechtes Wirtschaftswachstum bedeutet irgendwo dann auch am Ende des Tages schlechtes Unternehmensgewinnwachstum, damit unattraktiver, das ist natürlich für die Anleihenseite oder Zinsseite, die dann auch uneffektiv wird, also nämlich eben einen anderen Währungsraum.
Kann man genauso sagen, ja.
Okay. Und Anleihen ist natürlich, weil es der große und so sensible risikoaverse Markt ist, oder innen reagiert es eben tendenziell relativ stark.
Relativ allergisch gegen alles, was Inflation ist, natürlich alles, was gegen Verschlechterung der Qualität ist.
Gefährdet der Populismus auch den Kapitalismus und seine klassische Form?
Ja, also ich bin ja ein großer Freund des Begriffs Kapitalismus, was bei uns so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein Ogu hat, zu sagen, wir reden positiv über den Kapitalismus, ich mache es bewusst, sage im zweiten Satz immer dazu, dann lasst uns aber bitte dazu sagen, von was reden wir, wenn wir über Kapitalismus reden, und ich rede dann von der Marktwirtschaft, von freiem Wettbewerb, ich rede von natürlicherweise einer Rahmenordnung, denkt man, die soziale Marktwirtschaft, die auch einhegt, das ist ganz, ganz wichtig, und dann, wenn man darüber nachdenkt, es ist kein Dreiklang, es ist eigentlich ein Missklang, sind die komplexe Kapitalismus und Demokratie und Populismus im Prinzip, soll man sagen, das passt nicht zusammen, ja? Also Populismus ist etwas, was die offene Wirtschaft gefährdet. Freie Grenzen, Austausch der Ideen, über Grenzen hinweg, Globalisierung. Ganz, ganz entscheidender Punkt und das Interessante.
Also und der Wettbewerb und so weiter.
Absolut, ja. Und das Interessante ist ja auch, dass Marktwirtschaft / Kapitalismus idealerweise in einer freien Gesellschaft, also in einer Demokratie funktioniert. Ich bringe das immer gern so als kleinen Tribut an den Philosophen Karl Popper, der die Demokratie, so würde ich ihn interpretieren, als offene Gesellschaft beschrieben hat, ja. Die Ideen, offene Wettbewerb findet statt. Es gibt keine meinungsbildende Eliten, die die Macht für sich beanspruchen. Diese offene Gesellschaft ist idealerweise im Zusammenspiel mit der offenen Wirtschaft, wie ich es dann gerne nenne, Bödemarktwirtschaft / Kapitalismus. Und das Interessante ist, wenn man das mal vergleicht, so im Quervergleich der Länder, kann man wunderbar sagen, die Länder, die wirtschaftlich freier sind, sind auch die Länder, die demokratische Rechte haben. Das hängt wirklich sehr eng zusammen. Über viele Länder hinweg kann man das verfolgen. Und dann wird es noch mal interessanter. Die Länder, die eine freie Wirtschaft, also eine Marktwirtschaft haben, sind auch die wohlhabenden Länder. Das ist keine neue Erkenntnis.
Ja.
Aber dieses Zusammenspiel Demokratie, Wohlstand, Marktwirtschaft, das ist eine Linie. Und wenn das gestört wird, dann wird es halt eng. Und das sehen wir ja, wie gesagt, dass Populismus dieses Zusammenspiel offene Gesellschaft, offene Wirtschaft und Wohlstand ja auseinanderbringt.
Ist dann, also wenn wir es jetzt zum Beispiel mal auf Deutschland beziehen, ist vielleicht das Problem, dass solche Gesellschaften dann auch immer sehr schnell sehr satt werden. Das haben wir ja auch hier. Wir wissen ja eigentlich schon länger, dass Deutschland eigentlich kein so wohlhabendes Land mehr ist, wie es so nackt erstmal auf dem Papier aussieht. Und das wissen wir auch nicht erst seit letzter Woche. Hat sich nur lange keiner darum gekümmert, und dann kommen wir wieder jetzt in diese, ist alles ein bisschen gefährlich, wir haben Verteilungskämpfe von, egal ob das jetzt Inflation ist und das KI und für die Außenwelt, China, USA, whatever ist, und dann ist man plötzlich wieder offen für Populismus. Das ist ja eigentlich auch so eine...
Ja, das ist eine hochinteressante Frage, weil wir ja eigentlich eine sehr saturierte Gesellschaft sind, ja? Also sehr, sehr satt. Wir haben enorme, wie soll ich sagen, Risikoaversion, was auch eine demografische Begleiterscheinung ist, weil ältere Menschen natürlicherweise weniger Risiko wollen, weniger Neuland betreten wollen. Das ist aber ein interessantes Spannungsverhältnis, weil ich dann eigentlich sagen würde, eine saturierte Gesellschaft ist eigentlich weniger populistisch, weil das auch, ja, ist mir egal, hier geht's ja eigentlich gut. Und wenn ich mir die Sozialsysteme in Deutschland anschaue, die laufen ja natürlich mit den enormen Begleiterscheinungen, dass wir überall massive Schulden, explizit oder implizit, also Schulden, die erst noch buchhalterisch erfasst werden, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, diese Schulden bereits eingegangen sind. Aber offensichtlich, von außen betrachtet, geht es uns ja richtig gut. Ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass wir von dieser Saturiertheit herauskommend plötzlich merken, hoppla, ich bin da jetzt jahrelang in mein Wohnzimmer reingelaufen, es sah alles so gemütlich aus und ich wusste, mein Geld kommt vom Arbeitgeber, kommt von der Sozialversicherung, kann ja auch Rente sein und dergleichen. Und jetzt plötzlich merken, aber ich habe so einen Eindruck, in dem Wohnzimmer, da ändert sich gerade was, da wird was umgeräumt, das gefällt mir nicht mehr, das ist nicht mehr so heimelig, da kommen auch mal Leute zu Besuch, die ich nicht kenne, nicht mag, was auch immer. Also da ändert sich gewaltig was an dieser anheimelnden Wohlfühlatmosphäre. Ich würde sagen, das sind tatsächlich Populismustreiber. Und offensichtlich ist gar nicht mal der große Widerspruch zwischen dem Saturiertheitsgefühl und ich will die Saturiertheit behalten und dann teste ich halt mal was anderes aus, weil ich versprochen kriege, es bleibt dabei.
Naja, und wir sind, also ich glaube, es ist ja, wenn wir jetzt mal zum Beispiel das Thema Migration und Sozialsysteme nehmen, was in Deutschland ein sehr großes, hitzig geführtes Thema ist, was man, eine Debatte, die man natürlich auch führen muss als Stadt mit so einem Sozialsystem, was aber am Ende des Tages auch dahin führt, wo wir am Anfang waren, nämlich zu dem Thema Verteilungskampf. Denn es ist den Leuten halt klar, dass dieser Topf halt nicht so riesig ist, wie man immer gedacht hat, dass er riesig ist oder dass er eben unter dem Regenbogen steht und deswegen immer wieder voll wird.
So ist es. Also ich meine, der Irrglaube in Deutschland, glaube ich, ist der relativ weit verbreitet. Am Ende kommt das Geld vom Staat. Das ist und bleibt ein Irrglaube. Und deswegen ist für mich die wichtigste Populismusprophylaxe, neben der Tatsache, dass ich immer noch dran glaube, dass man mit ökonomischer Bildung, überhaupt mit Bildung, aber vor allem auch mit ökonomischer Bildung sehr, sehr weit kommt. Der zweite sehr wichtige Aspekt zu sagen oder dran zu sagen, wir müssen Verteilungskonflikte lösen. Wir müssen die Wirtschaft zum Wachsen bringen. Wir haben ein paar Jahre der Stagnation bestenfalls. Kann eigentlich von Rezession in Deutschland reden. Da sind die Spielräume kleiner geworden. Das ist dramatisch. Und da müssen wir wieder rauskommen. Wir müssen wieder den Wachstumspfad beschreiten. Und es muss auch heißen, dass wir politische Debatten brauchen. Wie kriegen wir das? Was braucht's also, um wieder wachsen zu können? Und das nachhaltig, also nicht auf Schulden basiert wachsen, indem wir die Zukunft quasi heute schon abdiskontieren mit Verhackstücken. Wir müssen nachhaltig wachsen, also möglichst aus den Schulden über die Zeit wieder rauskommen. Das ist ein ganz großer Punkt. Das ist für mich die beste Prophylaxe, Populismus-Prophylaxe, weil dann bei den Menschen ankommt, das Wirtschaftssystem, das macht was mit mir, da habe ich was davon. Und da wäre ich ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich dagegen arbeiten würde.
Jetzt sind Sie natürlich ein sehr, durchaus auch sehr sachlicher und natürlich sehr stark gelesener Volkswirt auch noch oben an, der das so rational durchdenkt. Die meisten Menschen sind natürlich nicht so rational. Und ich glaube, dass wir, also ich bin natürlich zu 100% bei Ihnen, was die Prophylaxe angeht, aber wenn man jetzt die Prophylaxe anspricht, würde ich sagen, der Karius sitzt halt schon drin jetzt da. Also ist natürlich jetzt mal die gemeine Frage hinten raus unseres Gespräches. Wie kriegen wir diesen Teufelskreis besprochen?
Ja. Ich glaube auch sehr stark durch Ehrlichkeit.
Ja.
Sehr viel. Und das hilft immer. Und wir müssen halt auch wirklich unbequeme Wahrheiten uns gefallen lassen und darüber diskutieren, immer wieder dran gehen. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir mit einer Kettensäge in Deutschland rumlaufen sollen. Die Diskussion hatten wir ja interessanterweise. Aber dass sich einiges ändern muss, ist völlig klar. Und ich glaube, wir brauchen eine sehr ehrliche Debatte in Deutschland, was das Thema, wie kriege ich das, die Wirtschaft zum Wachsen betrifft. Die brauchen wir. Und da geht es nicht nur um Bürokratie, da geht es um das Thema Arbeitsplätze, da geht es um das Thema Produktivität. Wir haben ja nicht zuallererst ein nachfrageseitiges Problem, wir haben ein angebotsseitiges Problem. Und natürlich auch das Riesenthema, wir sparen ja schon immer wieder ein Stück weit davon, Altersvorsorge, kann ich die Leute allen Ernstes früher in Rente schicken und dann noch eine Mütterrente obendrauf packen? Habe ich das Geld noch? Die Diskussion müssen wir dringend führen. Und die Ehrlichkeit braucht's, anders kommen wir nicht raus. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, Das erlebe ich auch sehr häufig, wenn mit Leuten über das Thema rede. Wenn man die Argumentationskette klar aufmacht, dann kann man auch Narrative, die sich vielleicht schneller transportieren, die einfacher sind, die aber am Ende nach meiner Überzeugung falsch sind, auch durchbrechen, wenn man den Menschen eine Vision gibt und sagt, dieses Land ist eine offene Gesellschaft immer gewesen. Also ich meine es jetzt im bodenpopperschen Sinne, eine Demokratie gewesen. Wir waren immer eine offene Wirtschaft. Das hat uns als Deutschland gigantisch groß gemacht, als Ökonomie, als Industriestaat. Darum geht es, zu verteidigen. Die Diskussion müssen wir führen. Demokratie hat keine Ewigkeitsgarantie. Das müssen wir uns klar machen. Ich bin dafür, es lohnt sich, dafür zu streiten.
Das heißt, wir müssen die Debatte mit allen Populisten von, in unserem Fall ist ja wirklich von links und rechts, aber sehr stark in Deutschland, beispielsweise in Europa.
Ja, wir müssen generell
auch gebetsmühlenartig führen.
Gebetsmühlenartig führen und auch eine Vision vorgeben, wo wir hinwollen. Ja, und die Vision muss klar sein und für die müssen wir auch bereit sein zu streiten.
Aber am Ende des Tages sind es natürlich, auch da wäre das, ich will jetzt nicht das Libertäre ausrufen, aber den Gedanken Blut, Schweiß und Tränen, das wird man den Leuten schon sehr deutlich hinzementieren müssen. Ohne das wird es nicht funktionieren.
Bin ich ganz, ganz klar der Meinung, bin ich ganz klar bei Ihnen. Und lassen Sie mich ganz ehrlich sein, ich bin ja so Endausläufer quasi, der Babyboomer. Ja, also ich bin ja Teil des Problems.
Ja. Und jetzt, Sie haben drei Kinder, das ließ Sie sich schockieren, dann haben Sie sich gerettet.
Wunderbar. Und den drei Kindern sage ich immer, Leute, wir müssen gemeinsam auch laut werden. Wir müssen uns, wie unsere Generation, meine Generation, muss mit euch gemeinsam kämpfen und sagen, wir ändern hier jetzt endlich mal was. Ja. Wir können jetzt so tun, als könnten wir jedes Jahr über 120 Milliarden in die gesetzliche Rente reinbuttern und es wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen zum Beispiel. Wir können jetzt so tun, als wären wir auf Dauer Hochlohn, Hochsteuer, Hochbürokratie, Hochenergiepreisland und ja, am Ende wird es die Wirtschaft dann schon richten. Also irgendwo müssen wir da an die Hausaufgaben gehen und die Ehrlichkeit brauchen wir und da muss jeder ein Stück weit mitgehen und sagen, die Zukunft ist mir wert, die Vision ist klar.
Im demokratischen Prozess, wir haben, weil wir davor auch schon über Raffelischen gesprochen hat, der auch häufiger bei uns zu Gast ist, diskutieren wir natürlich auch darüber. Das ist natürlich sein Brot- und Butter-Thema, mit dem er natürlich auch ganz oft aneckt. Aber wir haben natürlich im demokratischen Prozess, weil die Babyboomer jetzt eben alle in Rente gehen, mit dem kleineren Teil, wenn man halt keine Wahl mehr gewinnen, ja.
Also zitiere ich nochmal Churchill. Wenn eine ganz Ära Churchill auch mal gesagt, Demokratie ist die schlechteste Staatsform, die es gibt, aber ich kenne keine bessere. Ich hoffe, ich stehe national, habe ihn richtig zitiert. Aber für mich ist die Quintessenz auf jeden Fall, wir werden uns in der Demokratie immer streiten müssen. Das wird nie bequem werden. Aber wir hören dann auf, uns zu streiten, wenn wir der Meinung sind, dass wir mit Rationalität, dass wir mit Einsatz, dass wir mit Debatten nicht mehr weiterkommen, sondern einfach sagen, ich strecke die Waffen, ich strecke die Flügel, keine Diskussion mehr und dann sind wir wirklich am Ende. Solange wir die Diskussion noch haben, solange Professor Raffelhüschen bei Ihnen, wie ich das ja immer wieder mit Begeisterung höre, auch große Einschaltquoten oder Abrufquoten hat, dann ist ja noch nicht alles verloren. Also es gibt noch Diskussionsbeiträge, die absolut ernst zu nehmen sind und insofern, es bleibt uns ja anders übrig, wir müssen in die Demokratie streiten.
Und aber deswegen nehme ich das nämlich sehr gerne als perfektes Schlusswort für unser heutiges Gespräch. Sie sind nämlich auch ein wohltuender neuer Begleiter der Debatte und der Debattenkultur, weil Sie nämlich immer wieder mit Themen auch abseits kommen, wie Sie sauber durchdenken und durchdringen und Ihren Teil dazu beitragen und das auch proaktiv tun. Deswegen haben wir auch jetzt so zueinander jetzt schon mehrfach und wir werden das, da bin ich mir ziemlich sicher, noch häufiger tun, weil Sie immer wieder auch schöne Gedankenanstöße haben. Deswegen vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne und würde mich freuen natürlich, wenn die Gedankenwellen schlagen, aber bei Mich und Money, glaube ich, da ist die
Zuhörer. Dann schaue ich auf, wir rennen da offene Türen ein, aber wir müssen ja eben auf alle anderen überzeugen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen an Gedankenanstößen, Inspiration. Ich empfehle diese wunderbare Lektüre hier vom Herrn Naumer. Ist wirklich interessant, ganz viele eben wissenschaftliche Belege unten dran, damit man weiß, wovon er gerade gesprochen hat, weil sie einige Studien auch zitiert haben und einige Forscher zitiert haben, nicht nur Schulerek, der ist mittlerweile recht bekannt. Die sind unten drin, aber der Rest ist trotzdem relativ locker. Also man muss sich jetzt nicht durch alle Fußnoten kämpfen, wenn man es nicht möchte.
Klare Leseempfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass wir wieder bei Ihnen sein durften.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.